Danke für nichts, der feministische Podcast über Care und Wirtschaft. Vom Konzeptwerk Neue Ökonomie. Herzlich willkommen zur allerersten Folge des neuen Podcasts vom Konzeptwerk Neue Ökonomie. Danke für nichts, der feministische Podcast über Care und Wirtschaft. Ich bin Mia Smettern. Ich arbeite seit 5 Jahren im Konzeptwerk zum Thema Care-Arbeit, Feminismus und Wirtschaft. Ab sofort rede ich einmal im Monat im Rahmen dieses Podcasts mit tollen Gästen aus der Praxis, aus der Wissenschaft und aus sozialen Bewegungen über das Thema Care-Arbeit. Denn Care-Arbeit ist in der Krise. Wobei ich manchmal schon gar nicht mehr weiß, ob ich es wirklich Care-Krise nennen will. Denn eine Krise ist ja eigentlich ein vorübergehender Ausnahmezustand. Care-Arbeit jedoch, sowohl die bezahlte als auch die unbezahlte, wird schon seit Jahrzehnten unter extrem prekären Bedingungen geleistet. Sei es in Krankenhäusern, in denen Pflegekräfte überarbeitet sind, aufgrund des großen Personalmangels, oder natürlich auch im privaten Bereich, in dem viele Menschen unter Zeitknappheit versuchen, sich menschenwürdig um sich selbst und um andere zu kümmern. Doch statt wirksame politische Reformen für eine gute Care-Arbeit zu beschließen, gab es in den letzten Jahren höchstens Applaus für Pflegekräfte, kleine Einmalzahlungen oder Blumen am Muttertag. Ja, danke für nichts. Daher dieser Podcast. Wir brauchen eine laute und eine komplexe Debatte darum, was schiefläuft mit der Care-Arbeit und wie wir eine Wirtschaft und Gesellschaft schaffen können, in der es möglich ist, gut für sich, für andere und für die Umwelt zu sorgen. Diese Debatten finden nach wie vor viel zu viel nur im Privaten statt und sind höchstens ein Randthema in Medien und in der Öffentlichkeit. Die Erfahrungen und Meinungen von Care-ArbeiterInnen werden nur extrem wenig gehört. Wir wollen sie mit diesem Podcast in den Fokus nehmen. Wie ihr gleich selbst hören werdet, hat jede Podcast-Folge mehrere Teile. Zu Beginn berichte ich immer darüber, was gerade ganz aktuell und tagespolitisch in der Care-Arbeit passiert. Im Anschluss gibt es ein ausführliches Interview mit einem Gast aus der Praxis, aus der Wissenschaft oder aus sozialen Bewegungen zum Thema der Folge. Doch wir wollen hier nicht nur analysieren, wie die Lage gerade ist, sondern wir wollen im letzten Teil jeder Folge auch Visionen für eine gerechte und ökologische Gesellschaft besprechen, die Care ins Zentrum stellen. Hier stellen wir Projekte, Ideen und Organisationen vor, die bereits heute etwas verändern. Aber bevor wir so richtig in die erste Folge starten, noch ein paar allgemeine Worte dazu, was Care-Arbeit eigentlich bedeutet. Das Thema Care-Arbeit ist nämlich wahnsinnig breit. Es umfasst unbezahlte Arbeit, die häufig unsichtbar und im Privaten passiert, sowie natürlich auch bezahlte Arbeit. Es geht um Putzen, um Kochen, um Reden, um Fühlen, um Beziehungen, um Zeit, um Generationen, es geht um Menschen und es geht auch um das Klima. Wenn wir uns mit Care-Arbeit beschäftigen, dann müssen wir uns fragen, wer leistet sie denn eigentlich? Statistiken zeigen, die Care-Arbeit des 21. Jahrhunderts wird vor allem von Flinterpersonen und Migrantinnen übernommen. Flinterpersonen, das ist eine Abkürzung für Frauen, Lesben, Inter, Nichtbinär, Trans- und Agender-Personen. Ihr könnt Abkürzungen, die wir in dem Podcast verwenden und auch bestimmte Fachwörter jederzeit in den Shownotes nachschauen. Die Arbeitsbedingungen von Care-Arbeit sind extrem geprägt durch das Patriarchat, durch Kolonialismus, durch Kapitalismus, Neoliberalismus und sie finden auf einem extrem globalisierten Arbeitsmarkt statt. Ihr merkt schon, das Thema Care umfasst extrem viele Bereiche, Es ist sowohl super alltäglich, weil fast alle von uns fast jeden Tag Care-Arbeit leisten. Und es ist gleichzeitig auch sehr komplex, denn Care-Arbeit umfasst sehr viele verschiedene Tätigkeiten und ist extrem geprägt von gesellschaftlichen Macht- und Herrschaftsstrukturen. Wir werden uns daher im Rahmen dieses Podcasts in jeder Folge ganz in Ruhe einem Thema widmen und möglichst viele verschiedene Aspekte von Care-Arbeit beleuchten und diverse Stimmen von Care-ArbeiterInnen hören. In dieser allerersten Folge soll es nun darum gehen, was Care-Arbeit eigentlich heißt und wie es um sie steht. Ich habe mich sehr gefreut, dafür mit der Transformationsforscherin Andrea Vetter sprechen zu können. Doch bevor es mit dem Interview losgeht und ihr mehr über Andrea und ihre Arbeit erfahrt, hier erstmal die News. Was passiert? Aktuelles aus der Care-Arbeit. Ich komme leider nicht drum herum, diesen Podcast mit einer Krisenmeldung zu beginnen. Denn es sind neue Zahlen erschienen zur Lage in Pflegeberufen. Und auch wenn ich eigentlich bereits weiß, dass es um die Pflegeberufe überhaupt nicht gut bestellt ist derzeit, so haben mich diese Zahlen doch mal wieder schockiert. Denn zum einen wird der Bedarf an Pflege in Deutschland in den kommenden Jahren stark zunehmen. Das Statistische Bundesamt geht in einer Berechnung davon aus, dass die Zahl der Pflegebedürftigen in Deutschland bis 2055 allein aufgrund der zunehmenden Alterung um 37% im Vergleich zu 2021 steigen wird. Gleichzeitig jedoch entscheiden sich immer weniger Auszubildende für den Pflegeberuf. 2022 haben nämlich 4.000 Menschen weniger eine Ausbildung als PflegerInnen begonnen als 2021. Das entspricht ungefähr einem Rückgang von 7%. Übrigens, der Anteil an Menschen, die in den Umfragen das Geschlecht weiblich angegeben haben, liegt dabei bei 76%. Aus dem Anstieg an pflegebedürftigen Menschen und dem Rückgang der Ausbildungszahlen ergibt sich, dass 2035 rund 307.000 Pflegekräfte fehlen werden. Hui. Es verwundert gleichzeitig nicht, dass sich nicht so viele Menschen für den Pflegeberuf entscheiden, denn wenn man sich die Zahlen des Care-Klima-Indexes anschaut, dann wird ganz klar deutlich, wie viele Menschen unzufrieden sind mit ihrem Job in der Pflege. Der Care-Klima-Index, das ist eine Studie, die durchgeführt wird vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut Ipsos, das jährlich 1.000 Personen aus allen Gesundheitsberufen zu ihrer Zufriedenheit im Beruf befragt. Und sie verzeichnen dort seit Jahren eine hohe Unzufriedenheit der Pflegekräfte mit ihren Arbeitsbedingungen. So haben 2022 55% der Berufsgruppe Pflege ihre Arbeitsbedingungen als schlecht bewertet. Doch was mich eigentlich am meisten schockiert hat, ist, dass nur jede 10. Person, die in der Pflege arbeitet, ihre eigene Arbeit als hochwertig empfunden hat. Bei diesen ziemlich niederschmetternden Zahlen ist es umso wichtiger, sich vor Augen zu führen, wie viele Menschen für Veränderungen im Gesundheitssystem eintreten. Und genau das macht der Sammelband Wirtschaft neu ausrichten, Care-Initiativen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und den will ich euch jetzt kurz vorstellen. Dieser Sammelband ist vor kurzem im Barbara Budrich Verlag erschienen und wurde herausgegeben von Ina Pretorius, Uta Meier-Grewe und Feline Tecklenburg. Sie stellen hier erstmals die vielseitigen Care-Initiativen aus Wissenschaft, Praxis und dem politischen Aktivismus in Deutschland, Österreich und der Schweiz vor. Die Herausgeberinnen schreiben zu ihrem Buch: Diese Bewegungen stehen für eine breite Suchbewegung, die im Angesicht weltweiter multipler Krisen danach fragt, welche Pfade wir einschlagen müssen, um die massive Abwertung und Ausbeutung der lebensnotwendigen Care-Arbeit ebenso wie von natürlichen Ressourcen strukturell zu überwinden. Es geht im Kern um eine care-zentrierte Neuausrichtung der Wirtschaft, welche das Fundament einer gelingenden sozial-ökologischen Transformation darstellt. Im Buch könnt ihr viele Beiträge lesen von Initiativen, Organisationen und Projekten aus allen Bereichen der Care-Arbeit. Zum Beispiel von dem deutschlandweiten Poliklinik-Syndikat, von der Berliner Krankenhausbewegung und dem feministischen Streikbündnis. Das Buch gibt es ganz einfach überall, wo es Bücher gibt. Und einen Link zur Homepage zum Buch findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Als letzte Meldung für heute habe ich noch etwas zum Mitmachen mitgebracht. Denn pünktlich zum diesjährigen Muttertag im Mai hat die Initiative Equal Care den Mental Load Selbsttest herausgegeben, mit dem du online checken kannst, wie viele mentale Sorgearbeit du in deinen Beziehungen auf Arbeit oder im Haushalt übernimmst. Aber nochmal kurz zur Erklärung. Mental Load bezeichnet die Last der alltäglichen Verantwortung für Haushalt und Familie im Privaten, für das Koordinieren und Vermitteln in Teams im beruflichen Kontext oder für das Auffangen persönlicher Bedürfnisse im Freundeskreis oder in Gemeinschaften. Gebraucht wird der Ausdruck in erster Linie, um auf die ungleichmäßige Verteilung unbezahlter Sorgearbeit und die mit ihr verbundene Belastung in persönlichen Beziehungen und gesellschaftlichen Strukturen hinzuweisen. Um nochmal anschaulicher zu machen, was Mental Load bedeutet, ein kurzes Beispiel. Wer zum Beispiel ein Kind zum Termin bei der Kinderärztin bringt, übernimmt natürlich hilfreiche Care-Arbeit. Mental Load trägt aber die Person, die darüber hinaus die Ärztin und Adresse recherchiert hat, die sich über Kinderimpfungen informiert, die die Verantwortung übernommen hat, diesen Termin auszumachen, die an den Termin erinnert, ihn vereinbart hat, ohne dass er mit anderen Verabredungen kollidiert, die weiß, wo der Impfausweis liegt und dass das Kind für den Folgetag eine Entschuldigung fürs Schulschwimmen braucht. Mental Load ist also kognitive Sorgearbeit. In dem Online-Test könnt ihr genau das euch näher mal anschauen. Wie viel mentale Care-Arbeit übernehmt ihr eigentlich in eurem Leben? Diesen Online-Test könnt ihr ab sofort in deutscher und englischer Sprache ausfüllen und die Auswertung enthält dann eine Berechnung eures prozentualen Anteils an der gesamten Care-Arbeit bei euch zu Hause oder auf Arbeit oder in Beziehungen. Ihr könnt den zu einer Selbsteinschätzung benutzen und zur Reflexion oder ihr könnt ihn natürlich auch mit anderen Menschen vergleichen und als einen Einstieg nehmen in das Thema, wie ist eigentlich Mental Load aufgeteilt. Ihr findet diesen Test unter mentalloadtest.org und ich verlinke euch das natürlich in den Shownotes. Wie eingangs erwähnt, habe ich für diese einführende Folge mit der Transformationsforscherin Andrea Vetter darüber gesprochen, was Care-Arbeit eigentlich ist und was aktuell in der Care-Arbeit schiefläuft. Wir haben im Gespräch einen ziemlich weiten Bogen geschlagen, von Selbstsorge in Ostbrandenburg über Kita-Gutscheine in Berlin hin zur Überzeugung, dass es lange nicht zu spät ist für einen radikalen Wandel hin zu einer sorgenden, gerechten und ökologischen Gesellschaft. Und ganz am Ende geht es dann auch noch darum, was das alles mit Komposttoiletten zu tun hat. Hört selbst. Viel Spaß. Hallo Andrea, schön, dass du online bist und dass wir heute miteinander in dieser Erstfolge über das Thema Care-Arbeit reden. Zuerst möchte ich dich gerne vorstellen. Du bist Transformationsforscherin und du schreibst, erzählst und begeisterst für den sozialökologischen Wandel. Du hast 2018 auch das Haus des Wandels in Ostbrandenburg mitgegründet. Das ist ein offener Kulturort mit Werkstätten, Bibliothek, Ateliers und Veranstaltungsräumen. Und ich fand sehr spannend zu lesen, dass ihr sagt, wir arbeiten praktisch in radikaler Selbstsorge und verstehen uns als eingebunden in ökologische und soziale Kreisläufe. Was das genau heißt, das möchte ich auf jeden Fall gerne später noch von dir wissen. Du arbeitest außerdem journalistisch für die Zeitschrift OYA, Enkeltauglich Leben, und hast bereits Bücher veröffentlicht. Das letzte, was erschienen ist, heißt The Future is Degrowth, A Guide to a World Beyond Capitalism. Auch das passt natürlich sehr gut zu unserem Thema. Und seitdem ich dich kenne, beschäftigst du dich, so wie ich das verstehe, vor allem im Kern mit der Frage, wie können wir eigentlich gerecht wirtschaften, sowohl im ganz Großen als auch im Kleinen. Also du schaust sowohl auf makroökonomische Ebenen als auch auf das persönliche Leben, was ich besonders wertvoll finde. Aber nicht nur deshalb, sondern du bist für mich auch eine sehr inspirierende Denkerin und Praktikerin, da du immer schon mit einer sehr radikalen, queeren, ökofeministischen und antikapitalistischen Haltung auf Wirtschaft und Gesellschaft schaust. Und daher freue ich mich wirklich sehr, heute mit dir zu diskutieren, was Care überhaupt bedeutet und wie es gerade um die Care-Arbeit in unserer Gesellschaft bestellt ist. Hallo Andrea, schön, dass du da bist.
Hallo Mia, vielen Dank für die Einladung. Jetzt bin ich schon so ein bisschen rot geworden, weil du mich so freundlich vorgestellt hast.
Ja, es kommt alles von Herzen. Ja, wie geht's dir? Wie ist dein Tag bisher?
Mir geht's tatsächlich so ein bisschen mäßig, weil ich gerade diese Woche sehr viel damit beschäftigt bin, mich um meine Mutter zu kümmern, die schwer krank ist und im Krankenhaus ist, aber wollte jetzt trotzdem gerne mit dir sprechen, weil ich dachte, das passt ja auch ganz gut zum Thema Care.
Ja, das stimmt. Das passt natürlich sehr gut. Es ist trotzdem traurig zu hören. Und vielen Dank, dass du dir die Zeit und die Kapazität nimmst, obwohl das gerade eine nicht ganz leichte Zeit ist. Bevor wir ins Thema einsteigen, würde ich voll gerne noch von dir wissen, Transformationsforscherin, das ist auf jeden Fall ein saucooles Wort, aber was heißt das denn eigentlich genau?
Naja, das heißt, mehr darüber herauszufinden und das dann mit anderen Menschen zu teilen, wie eigentlich ein gesellschaftlicher Wandel funktionieren kann oder vielleicht auch schon funktioniert oder vielleicht auch funktionieren könnte, hin zu einem guten Leben für alle. Also ich versuchte schon zu gucken, wie können wir denn mit den Instrumenten, die es gerade gibt, auch anders wirtschaften. Und dabei stößt man dann zwangsläufig immer wieder an die Grenzen zu merken, aha, nee, das geht eigentlich gar nicht so richtig gut in den Rahmenbedingungen, die es gerade gibt, den gesellschaftlichen und juristischen. Und die müssten sich eigentlich ändern, damit wir wirklich, wirklich so wirtschaften könnten, dass es gut für alle Menschen ist.
Ja, genau, du sprichst es an, du beobachtest, dass vieles so wie jetzt unsere Wirtschaft und Gesellschaft und unsere Organisationen strukturiert sind, dass darin viele Sachen gar nicht mehr funktionieren, beziehungsweise wir vielleicht auch neue Ideen brauchen für eine Transformation. Dasselbe, würde ich sagen, trifft auch auf das Thema Care und Care-Arbeit zu, worum es ja heute ausführlich gehen soll. Bevor wir da vielleicht so ein bisschen theoretischer einsteigen, hast du eine erste Erinnerung an Care-Arbeit, wie du Care erfahren hast oder Care gegeben hast oder dir klar geworden ist, ah ja, das ist Care-Arbeit?
Tatsächlich nicht so wirklich, aber mir ist so ein Foto eingefallen, was es aus einem Fotoalbum gibt, als ich ganz klein war, vielleicht irgendwie 1,5 oder 2. Da sitze ich so mit ganz rußverschmiertem Gesicht vor dem Ofen und habe so versucht, meinen Eltern irgendwie zu helfen, offenbar, es schön behaglich warm zu machen. Das fiel mir dazu ein.
Also das sich kümmern um, dass es alle gemütlich und warm haben. Ja, da schließt sich doch sehr gut die Frage an, was verstehst du denn eigentlich unter diesem Begriff Care und Care-Arbeit?
Ja, ich bin tatsächlich eine Freundin eines weiteren Care-Begriffs, weil ich den ganz nützlich finde und würde sagen, unter Care oder Sorgearbeit verstehe ich all die Dinge, die notwendig sind im Alltäglichen, damit wir überhaupt leben können und je nachdem, wie sie getan werden, damit wir auch gut leben können. Und das umfasst ziemlich vieles, was häufig eher unsichtbar ist, wenn wir über Wirtschaften sprechen. Also sowas wie sauber machen, das Klo putzen, das Frühstück zubereiten, dann den Abwasch wieder machen, sich aber auch kümmern um meine eigenen Termine, vielleicht die Termine der Menschen, mit denen ich lebe oder die vielleicht auch auf meine Fürsorge angewiesen sind, weil sie zu klein sind oder zu alt sind, um das selber zu machen. Das umfasst also was wie Einkaufen und Kochen und Wäsche waschen und Windeln wechseln. Und ich würde sagen, es umfasst aber auch sowas wie die Glühbirne auswechseln. Und es könnte man dann sprechen, ob es auch sowas umfasst, wo es in das Thema Subsistenz reingeht. Also sowas wie den eigenen Garten bestellen. Also nicht Landwirtschaft für einen Markt zu tun, sondern Landwirtschaft im Prinzip als Gartenbau, als Lebensmittel für die eigene Community, also jetzt nicht zwingend nur mich selber, das ist ja Quatsch, anzubauen. Dann kann man natürlich gleich wieder fragen, ja, ist dann das, was eine solidarische Landwirtschaft macht, eigentlich auch Care-Arbeit? Und dann kommt man in so ganz viele Begriffsdebatten und da ist es mir, glaube ich, wichtig, an der Stelle zu sagen, dass ich Begriffsdebatten total spaßig finde. Also vor allem abends mit einem Getränk meiner Wahl mit Leuten, um die Begriffsdebatten zu führen. Ich finde es aber tatsächlich politisch-strategisch oft gar nicht so sinnvoll, dass wir uns ganz lange in Begriffsdebatten aufhalten. Verlieren wir manchmal ein bisschen aus dem Blick, worum es eigentlich jetzt gerade geht. Nämlich zu sagen, hey, all diese Tätigkeiten dafür zu sorgen, dass der Alltag funktioniert, dass Menschen was zu essen haben, dass sie ohne Ekelgefühle aufs Klo gehen können und so weiter. Und dass es eben weiterläuft und dass auch Menschen, die traurig sind, jemanden haben, der sich um sie kümmert. All das gehört ja auch zur Sorgearbeit dazu, ganz viel emotionale Arbeit, dass wir einfach das sichtbar machen.
So wie du Care-Arbeit definierst, klingt es ja ganz klar danach, als geht es eigentlich um die Tätigkeiten, die lebensnotwendig sind, um ein gutes Leben, eine gute Gesellschaft überhaupt auf die Beine stellen zu können. Und jetzt frage ich mich aber, wie ist es denn eigentlich gesellschaftlich um das Thema Care bestimmt sozusagen? Unter welchen Bedingungen wird sie gemacht und wie wird sie gesellschaftlich wahrgenommen? Denn wenn ich so durchs Leben gehe, dann sehe ich nicht, dass Care-Arbeit diese Anerkennung bekommt, eigentlich eine sehr zentrale Tätigkeit zu sein für unser Leben und unser gesellschaftliches Funktionieren.
Naja, ich glaube, da hat sich in den letzten Jahren schon auch ein bisschen was verändert, was man auch daran sieht, dass jetzt der englische Begriff Care plötzlich so diskutierbar wird in ganz verschiedenen Formaten, ne? Und auch, weiß ich nicht, irgendwelche großen öffentlichen Medien wie die Zeit reden über Care und es gibt irgendwelche Forschungscluster, die forschen über Care und so. Und offensichtlich gab es ja da den Bedarf, mit einem Begriff auch was benennbar zu machen. Und das, glaube ich, da passiert ganz viel, dass eben Menschen sagen, hey, diese Art von Tätigkeit ist wichtig. Und das basiert natürlich auf Nachdenken und Forschen und miteinander sprechen aus feministischen Bewegungen der letzten Jahrzehnte, würde ich sagen. Also sowohl akademische als auch außerakademische, die eben immer wieder darauf hingewiesen haben, massiv seit den 1970er Jahren, dass Care-Arbeit total wichtig ist. Weil offensichtlich Menschen weiterleben können und auskommen können, ohne dass jemand Gummienten herstellt. Und ich würde sagen, auch ohne dass es ein Finanzamt gibt, können Menschen ja durchaus leben. Haben sie ja auch 199.000 Jahre getan, also oder noch länger. Also die Mehrheit der dass es Menschen gibt, gab es ja sowas wie einen Staat nicht zum Beispiel oder gab es auch die jetzige kapitalistische Wirtschaftsordnung nicht. Das ist ja alles sehr neu menschheitsgeschichtlich betrachtet. Aber in all der Zeit, seit es Menschen gibt, gab es Care-Arbeit. Die gibt es einfach immer. Die ist ganz grundsätzlich dafür, überhaupt leben zu können, weil wir so eine kooperativ lebende Spezies sind. Wir sind auch eine Spezies, die sich um kranke Menschen kümmert oder alte Menschen kümmert, die dann halt noch weiter mit uns leben. Und das ist uns wichtig, weil wir halt auch gemeinsam darüber nachdenken, was heißt es denn zu leben und zu sterben? Das lässt sich nicht weglassen, auf gar keinen Fall. Während ziemlich viele andere Dinge lassen sich weglassen. Und so viele Vorstellungen davon, was ist wertvolle Arbeit und was nicht oder was wird auch gut bezahlt oder was nicht, sind da so komplett verdreht.
Ist es das, was du meinst, wenn du in, also ich habe verschiedene Publikationen von dir gelesen oder dich auch in Vorträgen und Podcasts gehört und oft sprichst du davon, dass wir die Sorge ins Zentrum stellen müssen, die Sorge für das Lebensnotwendige. Ist es das, was du damit meinst, wenn du eben sagst, okay, eigentlich Care-Arbeit muss im Zentrum von Gesellschaft und Wirtschaft stehen?
Ja, das ist, was ich damit meine. Und wenn man das ernst nimmt, und du hast mich ja schon angeteasert am Anfang als eher radikale Denkerin, dann bedeutet das tatsächlich eine Infragestellung fast aller Institutionen dieser Gesellschaft, die aus dieser ganz einfachen Anschauung herkommen, naja, Care-Arbeit ist halt zentral für unser Leben und dafür, dass es uns gut geht. Und wenn wir dann, so wie jetzt gerade, in einer multiplen Krise auf diesem Planeten uns befinden, ist die Verteilung von Dingen und Geld zum Beispiel ist so wahnsinnig ungerecht und ungleich verteilt wie noch niemals zuvor. Und das ist richtig krass. Also wie reich manche Leute sind und wie arm andere Menschen sind. Und dann natürlich die Biosphärenkrise, über die bestimmt die meisten Zuhörenden auch in der einen oder anderen Form Bescheid wissen, ne? Mit dem Klimawandel und dem krassen Artensterben. Und das ist ziemlich deutlich, dass diese Art von Wirtschaften, die eben in den letzten 200 Jahren im Industriezeitalter dominiert hat, dass die nicht dauerhaft weitergefahren werden kann. Und da, glaube ich, ist es total wichtig, sich aus einer queerfeministischen Perspektive einzumischen und zu sagen, es geht jetzt aber hier nicht darum, dass wir so ein paar Energieträger austauschen und dass wir von Öl und Gas umsteigen auf Solarenergie und Wind. Das müssen wir natürlich auch. Also das würde ich immer unterstützen und tue ich auch. Das ist total wichtig. Und das ist aber überhaupt nicht das Einzige, was zu tun ist, sondern es geht darum, so ganz grundlegend zu überlegen, wie wollen wir denn überhaupt miteinander leben und wie können wir denn zum Beispiel Daseinsvorsorge ganz anders organisieren, nämlich auf einer Basis von Commons, also Gemeinschaften im Zusammenarbeiten, das eben Sorge ins Zentrum stellt und nicht privatisiert. Das würde ich sagen, ist auch so ein voll wichtiger Punkt.
Okay, also du machst ganz deutlich, dass wir eine ganz, ganz grundlegende Transformation brauchen von sozialen und ökologischen Infrastrukturen und dass es so auf jeden Fall, wie es jetzt ist, nicht weitergeht aufgrund von dem Klimawandel, der einfach da ist, der keine Zukunftsbedrohung mehr ist, sondern der da ist und auch extremen sozialen Ungleichheiten. Ja, da ist natürlich immer die Gretchenfrage, wie kommen wir denn dahin? Also was sind denn Schritte in eine gerechtere Gesellschaft, die im Rahmen von ökologischen Grenzen lebt? Was ist deiner Meinung nach möglich an Veränderungen?
Ich glaube ja, alles ist möglich. Die Leute bezeichnen mich so abwechselnd als unrealistische Optimistin und unrealistische Pessimistin. Ich weiß nicht genau, was davon stimmt. Nichts davon. Ich würde sagen, ich habe Hoffnung. Alles ist möglich, aber sicherlich nicht in unserer Lebensspanne. Also ich glaube, viele, viele Samen, die wir jetzt legen, da werden wir nicht mehr sehen, dass die Bäume groß und dick sind. Aber das ist ja immer so. Also wir leben halt nun mal nicht so arg lange als Menschen im Vergleich zu Systemen, die wir kollektiv gebaut haben oder im Vergleich zu manchen Pflanzen. Und ich glaube, das gilt es erstmal tatsächlich, das klingt so ein bisschen simpel, aber das gilt es erstmal anzuerkennen, weil ich das Gefühl habe, dass ganz viele Menschen, die auch aktivistisch tätig sind und mit den besten Absichten oft so nach ein paar Jahren so ganz verzweifelt sind und sagen, ja, aber jetzt hat sich ja doch, ist die große Transformation noch nicht so gekommen, wie ich mir das erhofft habe. Und ich verstehe total diesen Zweifel, ich habe den auch oft. Und gleichzeitig, glaube ich, müssen wir halt in viel, viel, viel größeren Dimensionen denken. Und ja, die Klimakrise ist super dringend und natürlich ist es gut, wenn so viel wie möglich, so schnell wie möglich passiert, aber realistischerweise ist ein Umbau von solchen Gesellschaftsstrukturen einfach ein Prozess von Jahrhunderten. Ja, das vielleicht vorab. Was gibt es denn für Möglichkeiten? Ich glaube, es gibt total viele. Ich finde vier Transformationsstrategien tatsächlich ganz hilfreich, sich so ein bisschen gesondert anzugucken. Die erste, da geht es um Freiräume schaffen. Die zweite, da geht es darum, bestehende Institutionen zu verändern. Die dritte, da geht es darum, in Widerstand zu gehen. Und die vierte, da geht es darum, andere Geschichten zu erzählen. Und ich fange vielleicht mit der ersten mal an, Freiräume. Und ich würde schon sagen, warum ich zum Beispiel bei so in so einem Haus lebe und das mitgestalte wie das Haus des Wandels, das hat ganz viel mit diesen Freiräumen zu tun, die eben davon ausgehen, dass wir uns eine andere Welt und andere Wirtschaftsweisen nicht am Schreibtisch ausdenken können, sondern die Frage ist, wie können wir wirklich zu einem anderen Verständnis dessen kommen, wie wir im Alltag miteinander sind. Und da ist es sinnvoll, zum Beispiel in einem Hausprojekt zu leben oder in einem Mehrgenerationenhaus und zu gucken, wie fühlt es sich denn an, jenseits von einer Kleinfamilie aufeinander bezogen zu sein und miteinander zu leben. Oder ist es sinnvoll zu sagen, ich organisiere meine ökonomische Tätigkeit in einem Verein und die Menschen dort bekommen einen Einheitslohn zum Beispiel. Wie fühlt sich das denn an? Was treten da für Probleme auf oder auch Möglichkeiten? Oder es gibt auch große Freiraumprojekte, Genossenschaften, wie zum Beispiel die Cooperativa Integral in Katalonien, die Wohnen und Arbeit und Mobilität und Technik und verschiedene Bereiche des Lebens miteinander verbinden und quasi außerhalb des Marktes möglich machen. Und das ist natürlich eine klassisch anarchistische Idee eigentlich, zu sagen, das Neue beginnt immer in Keimform in der Hülle des Alten. Und es ist immer sinnvoll, hier und jetzt damit anzufangen und nicht auf die Zeit nach der Revolution zu warten. Und eine zweite Strategie wäre, Institutionen zu verändern, weil diese Freiräume in den staatlichen Gebilden, in denen wir ja nun mal leben, natürlich begrenzt werden von Gesetzen, Regularien, Institutionen, wie die organisiert sind. Und da setzen auch ganz, ganz viele Vorschläge an, die aus Degrowth-Gedanken kommen oder die zum Teil auch von engagierten Menschen aus der Care Revolution kommen, zu sagen, wie könnten denn sowas wie die Krankenversicherung oder die Nachbarschaftshilfe oder Krankenhäuser oder ärztliche Versorgung oder Schulen oder Betreuungseinrichtungen für Kinder und so weiter, ne? Wie könnte das denn eigentlich anders organisiert sein, sodass das gute Orte sind, an denen Menschen nicht verwahrt werden, sondern an denen es Menschen gut geht? Wie können wir gemeinsam dafür sorgen? Und ich finde, beim Beispiel Institutionen verändern ist zum Beispiel, dass Berliner Kita-Gutschein-Modell ein total schönes Beispiel. Das hat sich entwickelt in den letzten Jahrzehnten dadurch, dass in Berlin in den 70er Jahren Kinderläden entstanden sind, weil Menschen infolge der 68er-Bewegung, junge Eltern, nicht zufrieden waren mit den herkömmlichen Kindergärten, die ihnen zu autoritär waren und in der sie das Gefühl hatten, Kinder haben nicht genug Freiräume, sich zu entfalten. Und dann haben sie eben selbst organisierte Elterninitiativ Kinderläden gegründet. Und mittlerweile gibt es einen Dachverband der Kinderläden, der sehr viel Lobbyarbeit in den letzten Jahrzehnten in der Politik gemacht hat, das darin resultiert ist, dass in Berlin Menschen mit einem Anspruch auf einen Kita-Platz für ihr Kind einen Gutschein einlösen können bei einer Institution ihrer Wahl, eben so einer kleinen Elterninitiativ-Kita oder bei einem großen Kita-Träger. Und durch diese Interventionen hat sich richtig viel verändert, auch insgesamt. Also es gibt auch so ein, ich weiß nicht genau, wie das heißt, irgendwie so ein Leitlinien für gute Kitas oder so. Zum Beispiel in Berlin, die gibt es sicherlich auch in anderen Bundesländern. Und da sind ganz, ganz viele Inspirationen aus den frühen Kinderläden mit aufgenommen worden, die heute sozusagen verbindlich sind für alle Kindertageseinrichtungen. Und an dieser Stelle kann man, glaube ich, sehen, wie über eine langfristige Arbeit, über politische Gremien und viel, viel Engagement und Herzblut von super vielen Menschen, Institutionen sich wirklich so verändern können, dass es nachher einen Unterschied macht.
Da ich ja noch viele andere Fragen habe, kannst du die anderen beiden Transformationsstrategien noch kurz umreißen?
Die dritte Transformationsstrategie wäre Widerstand leisten. Und das braucht es an ganz vielen Stellen. Auch konkret zu sagen, nein, so geht es jetzt nicht. Wenn zum Beispiel beim Thema Care in Krankenhäusern Menschen, die dort arbeiten, Überlastungsanzeigen schreiben und einfach sagen, nein, stopp, so geht es nicht. Oder Streik ist eine ganz klassische Widerstandstätigkeit. Ne? Einfach die Arbeit niederzulegen und zu sagen, nein, so geht es jetzt aber nicht. Das ist beim Thema Care natürlich immer nur so eingeschränkt möglich, weil ja ganz konkret Menschen davon betroffen sind. Aber ich würde sagen, eine Form von Widerstand ist schon auch zu sagen, ja, ich kann halt nicht 40 Stunden die Woche Lohn arbeiten. Und viele Menschen, gerade privilegierte Menschen, die eine Staatsbürgerschaft haben hier in Deutschland, und die eine gewisse gute Ausbildung haben, die können sich das leisten, nicht 40 Stunden zu arbeiten und zu sagen, nö, ich nehme halt eine Teilzeitstelle an. Und das ist schon auch eine Art von Widerstand im Sinne von sich entziehen. Also zu sagen, meine Lebenszeit und meine Tätigkeit und die Kraft, die ich habe, die gebe ich halt nicht in das Lohnarbeitssystem, sondern die möchte ich für die Menschen und die Dinge um mich herum aufbringen, aufwenden. Und die vierte Transformationsstrategie ist, andere Geschichten zu erzählen. Und damit meine ich auch sowas wie die Geschichte davon, dass es Menschen eben seit, oder diese Art von Menschen, die wir alle sind, die jetzt auf dem Planeten leben, seit 200.000 Jahren schon gibt und sie immer Care-Arbeit gemacht haben, aber nur seit sehr, sehr kurzer Zeit in Fabriken oder Büros sitzen. Das ist ja auch eine Geschichte, die wir uns darüber erzählen, darüber, was ist eigentlich normal.
Das heißt, du hältst Care-Arbeit bestreiken für ein gutes Mittel auch, um in der Care-Arbeit Verhältnisse zu ändern?
Na, ich glaube, dort, wo Care-Arbeit lohnarbeitsförmig organisiert ist, sind Streiks ein gutes Mittel. Und ich glaube, dort, wo Care-Arbeit nicht lohnarbeitsförmig organisiert ist, geht es tatsächlich eher darum zu sagen, wie können wir die Lohnarbeit zurückdrängen, um mehr Zeit zu haben für Care-Arbeit. Und dann ist die Frage dort vielleicht, wie können gute Organisationsformen aussehen, um Care-Arbeit kollektiv und gemeinschaftend zu leisten, sodass sie eben nicht privatisiert in der Kleinfamilie hängen bleibt.
Also mehr Zeit für Care-Arbeit schaffen heißt auch natürlich, Zeit ist eine extrem wichtige Ressource für Care-Arbeit. Was hältst du von Arbeitszeitverkürzung oder von einer anderen Aufteilung von Zeit für Care-Arbeit?
Ich glaube, Arbeitszeitverkürzung ist absolut zentral. Ich glaube, wir brauchen total dringend eine radikale Lohnarbeitszeitverkürzung auf sowas wie 20 Stunden. Und ich finde es richtig gut, dass gerade in den letzten Monaten auch nicht ganz unbeteiligt vom Konzeptwerk ja die Vier-Tage-Woche diskutiert wird. Ich glaube, das ist eine Diskussion, die wir dringend brauchen. Und eigentlich bräuchte es ja sowas wie eine Drei-Tage-Woche für Lohnarbeit, maximal vielleicht auch nur zwei. Weil es nicht möglich ist, meiner Meinung nach, eine gute und vor allem auch geschlechtergerechte Welt zu haben, in der so viel gelohnarbeitet wird, das ist einfach nicht kompatibel mit einem guten Leben.
Bevor ich zu unserer letzten Frage komme, würde ich voll gerne nochmal das Zitat von euch aus dem Haus des Wandels in Heinersdorf aufgreifen, was ich am Anfang schon mal genannt habe. Ich zitiere es einfach nochmal. Wir arbeiten praktisch in radikaler Selbstsorge und verstehen uns als eingebunden in ökologische und soziale Kreisläufe. Mir ist dabei besonders radikale Selbstsorge ins Auge gestochen und ich habe mich gefragt, was genau meint ihr denn da eigentlich damit?
Also ich glaube, wir haben keine festgeschriebene, geteilte Definition. Andere Menschen würden dir vielleicht was anderes sagen. Ich sag mal, was ich damit meine. Ich meine damit, dass Selbstsorge immer eingebettet ist in die Notwendigkeiten, die da sind. Also so ein ganz plattes Beispiel. Ich habe Lust, irgendwie heute Abend in die Sauna zu gehen, aber heute Abend kommt eine Familie an bei unserem Haus, die aus dem Krieg fliehen mussten. Dann werde ich vielleicht nicht in die Sauna gehen, sondern werde denen ein Bett beziehen und denen eine Suppe kochen, ja. Weil das ist halt einfach gerade dran und dann werde ich vielleicht am Tag drauf in die Sauna gehen. Also das ist nicht losgelöst von den Erfordernissen drumherum. Gleichzeitig geht es bei Radikalität auch darum zu sagen, hey, wenn du dauerhaft in einem depressiven Loch steckst, weil du so viel Lohn arbeitest, dann musst du vielleicht aufhören mit der Lohnarbeit. Dann ist vielleicht an der Struktur was falsch. Und was für ein Leben brauchst du denn, um gut und kraftvoll tätig sein zu können. Und dann braucht es da vielleicht ganz andere Strukturen in dem Leben, wie Einkommen generiert werden kann, die nicht über Lohnarbeit funktionieren. Also wirklich auch alles in Frage zu stellen. Und schon auch, was meine Freundin Julia immer sagt, das ist wichtig, dass du für dich selber sorgst, weil sonst muss ich es machen. Also wenn man zusammen lebt, ist es ja, und auch die Absicht hat, miteinander alt zu werden, dann ist es ganz wichtig zu schauen, wie können wir, also dass wir alle die Fähigkeit entwickeln, die ja vor allem weiblich sozialisierte Menschen oft nicht so mitbekommen haben. Denen wurde oft eher vermittelt, wie man sich gut um andere Menschen kümmert, aber nicht, wie man sich gut um sich selber kümmert. Und ich glaube, dass das total wichtig ist, um dann am Ende nicht aus so einem falsch verstandenen, ja, ich brauche ja nichts, den anderen doppelt zur Last zu fallen tatsächlich.
Mich hat es gefreut, dass ihr in eurem Selbstverständnis was über Selbstsorge schreibt, weil ich total doll beobachte, dass Self-Care eben auch was ist, was extrem kapitalistisch vermarktet wird und deswegen heikel ist zu besprechen und gleichzeitig ist es so wichtig und brauchen wir das, denke ich, auch, um überhaupt andere Lebensweisen zu führen und es ist natürlich auch meiner Meinung nach total wichtig, das für sich zu entwickeln, weil viele Menschen, vor allem umso weniger Privilegien man genießen kann, auch dass es einfach eine total krasse Notwendigkeit ist, sich innerhalb dieses Systems, was eben oft auch gewaltvoll ist oder uns unterdrückt, sehr um sich selber sich gut sorgen zu können und mit sich selber auch irgendwie gut darin trotzdem sich stärken zu können und natürlich auch uns miteinander.
Ja, ich glaube, daher kommt ja auch die Idee von Selbstsorge von schwarzen feministischen Denkerinnen, die eben gesagt haben, Selbstsorge ist revolutionär, weil uns hat niemand beigebracht, für uns selber zu sorgen. Wir sollen immer nur für andere sorgen.
Und auch, das finde ich auch immer gut beim Thema Care, nicht zu vergessen, es geht ja auch viel um Freude. Um Freude und miteinander sein, mit sich selber sein und nicht nur ums alles ist. Schwer und ich muss mich kümmern, ich muss dies und jenes. Und da, finde ich, steckt auch ein ganz großes Potenzial für mich drin, für Veränderungen, überhaupt erstmal auch wieder zu erfahren, dass es auch so viele schöne Anteile gibt von Care-Arbeit für sich selber und für andere.
Ja, das ist ganz wichtig, dass du das nochmal sagst. Da fällt mir noch Joan Tronto ein, eine Wissenschaftlerin, die ganz viel zu Care-Arbeit geschrieben und geforscht hat. Und die hat gesagt, Freiheit ist die Freiheit, sich sorgen zu dürfen. Also auf Englisch the freedom to care, also wirklich diese Zeit und diese Möglichkeit zu haben, sich zu kümmern. Und ich finde das ganz schön revolutionär, weil ich glaube, dass viele Probleme auch daher rühren, dass Menschen nicht die Freiheit und die Erlaubnis haben, sich zu kümmern, zum Beispiel um ihren eigenen Wohnraum, weil er ihnen gar nicht gehört. Also weil die Eigentumsverhältnisse ständig verunmöglichen, dass wir uns um unsere direkte Umgebung kümmern dürfen. Und das finde ich so krass, was das so für ein Mindset produziert von, ich bin ständig in Umgebungen, um die andere Menschen sich kümmern, die von anderen Menschen geputzt werden, in einem Büro zum Beispiel, wo ein anderer Mensch was repariert, wenn es kaputt ist, in einer Mietwohnung zum Beispiel. Und da, finde ich, entreißt unser derzeitiges Wirtschaftssystem uns ja auch tatsächlich dieser Freiheit, sich kümmern zu dürfen.
Zum Abschluss würde ich gerne noch mal in eine ganz andere Richtung dir eine Frage stellen, weil ich gelesen habe, dass du dich auch noch neben all diesen komplexen Themen mit dem Thema Komposttoiletten beschäftigst. Und da habe ich mich natürlich gefragt, was haben denn eigentlich Komposttoiletten mit einem radikalen Wandel zu tun?
Ja, ganz viel. Also zum einen haben Komposttoiletten mit Care zu tun, indem es nämlich den Menschen, die eine Komposttoilette bei sich in der Wohnung oder auf dem Gelände betreiben, ermöglicht wird, sich selber um ihre Scheiße zu kümmern und das nicht auszulagern an andere Leute und so ganz direkt erfahren, wie die eigenen Ausscheidungen halt wieder Teil von einem ökologischen Kreislauf werden, weil Scheiße ist ja kompostierbar, auch menschliche Scheiße, und kann dazu genutzt werden, zum Beispiel Bäume zu düngen. Also man sollte jetzt vielleicht nicht gerade das direkt auf einjährige Salatpflanzen machen, aber auch das ist nach einer Rotte von sowas wie 3 oder 4 Jahren auf jeden Fall problemlos möglich. Ich finde Komposttoiletten einen ganz tollen Gegenstand, um darüber nachzudenken, wie kann denn eigentlich eine lebensfreundliche Infrastruktur aussehen, in der wir halt nicht ganz viel Trinkwasser verunreinigen, zum Beispiel mit unseren Fäkalien, sondern eher schlau überlegen, hey, wie können sie stattdessen zu Dünger werden, anstatt zu einem Problemstoff zu werden? Das hat ja auch wieder ganz viel mit Care zu tun.
Ja, danke nochmal für diese Erklärung. Gibt's noch was, was du am Schluss gerne noch loswerden möchtest?
Doch, ich möchte tatsächlich noch was sagen, ist mir gerade eingefallen. Und zwar würde ich mich gerne bedanken bei all den Menschen, mit denen ich leben darf, die alle viel, viel öfter die Bäder und Klos putzen als ich. Mache ich nämlich total selten und das trägt enorm zu meinem guten Leben bei. Vielen Dank euch, ganz toll.
Vielleicht müssen die den Podcast hören, damit sie das Danke am Ende auch hören. Ja, danke dir auf jeden Fall für die ganzen Impulse und auch all die Denkarbeit und Forschungsarbeit und Praxis, die ja schon da reingeflossen ist in den letzten Jahren, dass du da stehst, wo du gerade stehst und uns so viel berichten kannst, auch aus deiner Erfahrung und den ganzen Gedanken, die da schon zusammengekommen sind bei dir und den Leuten, die da um dich herum sind. Vielen Dank. Es war für mich ein sehr schönes, inspirierendes Gespräch für unseren Einstieg im Podcast zum Thema Care. Ich hoffe, dass du einen ganz guten Tag hast und gut für dich und für deine Mutter sorgen kannst.
Ja, danke schön. Das hoffe ich auch.
Ja, ich hoffe, das Interview mit Andrea Vetter hat euch gefallen und ihr konntet etwas zum Thema Care-Arbeit lernen oder euer Verständnis davon vertiefen. Ihr findet in den Shownotes den Link zum Haus des Wandels, über das ich mit Andrea auch gesprochen habe, und auch Links zu Andreas Publikationen. Im Interview hat Andrea gesagt, alles ist möglich und dass sie trotz der Krise, in der sich Care-Arbeit befindet, sieht, Veränderung ist im Gange und sie passiert überall. Und sie braucht Zeit. Um Hoffnung und Vision geht es nun auch in diesem letzten Teil des Podcasts. Hört selbst. Was geht? Visionen für eine gerechte und ökologische Care-Wirtschaft. Ich möchte in diesem Teil des Podcasts heute über Autonomia reden. Autonomia ist eine Kooperative für Menschen, die in der Reinigung arbeiten, in Zürich. Sie haben sich zu einer Genossenschaft zusammengeschlossen, um sich selber und anderen Frauen aus der Reinigungsbranche gute Arbeitsbedingungen im Reinigungsbereich zu schaffen. Sie reinigen Privathaushalte und Gewerbeobjekte. Viele Frauen, die Teil sind von der Kooperative, sind in die Schweiz migriert, aus ganz verschiedenen Ländern, unter anderem Kolumbien, Benin, Albanien, und die eben schon längere Zeit in der Schweiz in der Reinigungsbranche arbeiten. Sie alle vereint die Vision, dass Reinigung als Arbeit, als Tätigkeit genauso viel finanzielle und gesellschaftliche Wertschätzung verdient hat wie auch andere Bereiche. Sie haben alle selbst erlebt, wie prekär die Arbeitsbedingungen sind und wie vereinzelt ArbeitnehmerInnen sein können. Daher ist ihr Ziel, sich selbst und weiteren Reinigerinnen gute Arbeitsbedingungen zu schaffen. Sie besitzen und führen die Kooperative gemeinsam. Sie gestalten selbst ihre Arbeitsbedingungen. Sie zahlen sich ein gutes, ein würdevolles Einkommen und schaffen sich mehr soziale Absicherung im Vergleich zu der Arbeit über andere Plattformen oder in der Selbstständigkeit. Der Geschäftsstart von Autonomia war im Februar 2022 und mittlerweile arbeiten dort 42 Frauen. Autonomia gibt sich einerseits ja sozusagen ideelle Werte, das heißt, sie helfen sich gegenseitig, sie haben in der Genossenschaft alle die gleichen Rechte und Pflichten und sie arbeiten mit ökologischen Putzmitteln und versuchen möglichst wenig CO2-Emissionen zu verursachen. Über die Genossenschaft schaffen sie es, fairere Löhne zu erwirtschaften und zu fordern. Das heißt, sie verlangen rund 30% mehr Stundenlohn als branchenüblich. Und gleichzeitig, wie gesagt, schaffen sie sich auch eine bessere soziale Absicherung. Das heißt, Genossenschaftsmitglieder zahlen ein in die Rentenkassen, es gibt Kinderzulagen, es gibt Krankengeld und eine Unfallversicherung. Was auch eine große Errungenschaft ist durch die Arbeit in der Gewerkschaft, ist, dass alle in der Gewerkschaft arbeitenden Frauen klare Anstellungsverhältnisse haben. Und dadurch zum Beispiel das Recht auf Arbeitslosenversicherung, was besonders für Menschen, die keine, in dem Fall Schweizer Staatsbürgerschaft haben, in vielen Anstellungsverhältnissen nicht möglich ist. Außerdem wird durch die Genossenschaft auch ermöglicht, dass Reinigerinnen sich fortbilden können, zum Beispiel im Bereich Reinigungstechniken und auch in Bereichen zu Organisation, IT, Kommunikation und wenn sie wollen, eben auch innerhalb der Genossenschaft in andere Arbeitsbereiche schauen können. In der Recherche zu Autonomia ist mir außerdem ins Auge gestochen, dass die Mitglieder der Genossenschaft besonders hervorheben, dass es ein hohes Zugehörigkeitsgefühl gibt zu der Genossenschaft. Zu Autonomia und diese Zusammenarbeit und diese Zugehörigkeit auch einen großen Vertrauensaufbau und Erfahrungsaustausch ermöglicht für Menschen in der Reinigungsbranche und insbesondere für jene, die nicht aus der Schweiz kommen und oftmals betroffen sind von Rassismus und sehr prekären Lebensumständen. Wenn ihr mehr wissen wollt über Autonomia, dann schaut doch gerne mal auf deren Internetseite oder Instagram-Profil. Da gibt es auch schöne kleine Videos, wo Frauen, die Teil sind der Genossenschaft, selber darüber reden, welche Erfahrungen sie gemacht haben mit dem Ankommen in der Schweiz, mit dem Arbeiten in der Reinigungsbranche und wie es ihnen geht durch die Arbeit bei Autonomia. Für mich war es sehr inspirierend und bewegend zu sehen, was da innerhalb von wenigen Jahren auf die Beine gestellt wurde. Und wie es möglich ist, durch gemeinsame Organisation Arbeitsbedingungen zu verbessern und darüber hinaus Kollektive zu schaffen, in denen Menschen miteinander verbunden sein können und nicht mehr vereinzelt in prekären Arbeitsbedingungen und Lebensbedingungen ausharren müssen. Das war die allererste Folge Danke für nichts, der feministische Podcast zu Care und Wirtschaft. Vielen Dank an euch fürs Zuhören und voll schön, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und dass ihr einen ersten Einblick in das Thema Care-Arbeit bekommen konntet. Lasst uns doch gerne einen Kommentar da auf Instagram, Twitter oder bei eurem Podcast-Dienst und sagt uns, wie ihr die Folge fandet. Ihr könnt auch total gerne Themenvorschläge einreichen, wenn ihr gerne wollt, dass etwas hier besprochen wird. Oder uns kontaktieren, wenn ihr wollt, dass eure Organisation oder eure Initiative hier bei uns im Podcast vorgestellt wird. Alle Infos zu dieser Folge, Begriffserklärungen und Links findet ihr in den Shownotes. Den Podcast Danke für nichts könnt ihr über unsere Homepage Konzeptwerk-neue-ökonomie.org hören, sowie natürlich über alle gängigen Podcast-Plattformen abonnieren. Danke euch fürs Dranbleiben und bis bald.
Danke für nichts, der feministische Podcast über Care und Wirtschaft. Vom Konzeptwerk Neue Ökonomie. Unterstützt von Radio Blau und gefördert durch die Anstiftung.